Komm, folge mir nach. Kommt und lernt von mir. Jesus hat viele Einladungen ausgesprochen im Rahmen seines Dienstes. Aber ich glaube, dass das zwei der zentralsten Einladungen sind, die er je ausgesprochen hat. Sie machen deutlich, wie Jesus seine Mission verstanden hat. Nämlich, dass er sich auch als Rabbi verstanden hat. Und ja, die Leute haben ihn auch als Rabbi und als Meister angesprochen. Kommt und folgt mir nach. Kommt und lernt von mir. Jesus ist es nie darum gegangen, dass Leute ihre Religion wechseln. Jesus ist es nicht darum gegangen, dass Menschen Christen werden. Jesus ist es noch nicht einmal darum gegangen, dass irgendwelche Menschen seine Lehrveranstaltungen oder seine Heilungsveranstaltungen besuchen. Nie hat er zu irgendjemandem gesagt, wie lange betest du eigentlich und wann stehst du am Morgen für das Gebet auf? Wie viele Verse aus der Bibel kannst du überhaupt schon auswendig? Nein. Jesus hat eine Einladung ausgesprochen und er lädt Menschen ein, seine Matthätai zu werden. Und ja, du hast richtig gelesen, Matthätai. Er hat Menschen eingeladen, seine Matthätai zu werden. Dieser Begriff kommt über 250 Mal im Neuen Testament vor, für die Statistiker unter uns 269 Mal ganz genau. Ein Begriff, der wirklich viel in der Bibel vorkommt. Und jedes Mal, wenn im griechischen Grundtext der Bibel das Wort Matthätai steht, dann wird das in den allermeisten Bibeln im Deutschen mit Jünger übersetzt. Und das ist eigentlich auch perfekt übersetzt. Das Problem ist nur, dass die allermeisten Menschen in unserem Sprachbereich sich unter Jünger nicht im Entferntesten das vorstellen, was sich damals jedes Kind unter diesem Begriff vorstellen konnte. Was meint also das Wort Matthätai? Alle, die schon einmal eine Lehre gemacht haben, darf ich einmal bitten, wer hat denn eine Lehre gemacht? Ah, das sind einige. Also alle, die einmal eine Lehre gemacht haben, ja, dann jetzt einen kleinen Vorteil. Denn was dieses Wort Matthätai meint, das lässt sich eigentlich mit dem Begriff Lehrling fast am besten ins Deutsche übersetzen. Und apropos Lehre, gell, dort, wo ich die Lehre gemacht habe, meine Zimmermannslehre gemacht habe, dort waren wir ein Chef, wir waren drei Arbeiter, ein Oberstift und ich. Und ja, im Sommer hatten wir 9,5 Stunden Arbeitstage, im Winter 9 Stunden Arbeitstage. Und weil wir gleich am ersten Lehrtag einen Auswärtsauftrag hatten, wurde mein erster Lehrlingstag gleich schon zu einem 11-Stunden-Tag. Also kannst du das mal schnell überschlagen. An Werktagen war ich den größten Teil meiner wachen Zeit mit immer denselben Leuten zusammen. Ich habe ihnen abgeschaut, wie man es macht. Schritt für Schritt haben sie mir Arbeitsverfahren erklärt und auch Prinzipien dahinter zu verstehen gegeben. Und meistens hat es nur wenige Augenblicke oder nur wenige Minuten gedauert. Und dann stand ich schon selber an dieser Maschine oder hatte schon selber dieses Werkzeug in der Hand und habe das, was ich gerade gelernt habe, theoretisch, praktisch umgesetzt. Oder umzusetzen versucht, das gab es ja immer wieder auch. Und es hat gar nicht lange gedauert, bis mir klar war, dass meinem Chef traditionelle Handwerkskunst und Qualität sehr wichtig sind. Also pfuschen und würgen und krampfen idiotisch, das haben andere gemacht, nicht wir. Und ja, ich war schon ein bisschen stolz, ein Zimmermann zu sein. Und ich war auch stolz, dass ich ein Lehrling dieser Firma war. Ja, da war ich schon ein bisschen stolz. Und jetzt nimm das Bild meiner Lehre. Baue es um. Mache aus einer 5-Tage-Woche plus Ferien eine 7-Tage-Woche ohne Ferien. Vergiss dann diesen 9-Stunden-Tag oder diesen 9,5-Stunden-Tag und ersetz ihn durch einen 24-Stunden-Tag. Und dann bist du ziemlich genau bei dem, was das Wort Matthätai und jedes Mal, wenn in deiner deutschen Bibel Jünger steht, wirklich meint. Und nein, das war kein Sklavendienst. Wer ein Matthäteil von Jesus war, der war völlig freiwillig bei ihm. Jesus hat nie gefragt, willst du fromm werden? Er hat nie gefragt, möchtest du jeden Tag ein bisschen beten und auch noch ein bisschen Bibel lesen? Er hat noch nicht einmal gefragt, willst du jeden Sonntag 1,5 Stunden präsent sein im Gottesdienst? Oder heute wird es vielleicht noch länger, gell? Nein. Er hat nur diese eine Frage gesagt, willst du mein Matthäter sein? Nirgends in der Bibel steht der Satz, geht hin und macht zu Jüngern alle Nationen. Das haben wir nur im Deutschen bequemerweise so übersetzt. Die Einladung von Jesus ist viel radikaler. Komm und werde mein 24 Stunden 365 Tage Lehrling. Um das geht es dort. Du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden, ob du religiös sein willst oder ob du Christ sein willst oder ob du ein Lehrling von Jesus sein willst. Das sind drei vollkommen unterschiedliche Dinge. Religiös, Christ oder ein Lehrling von Jesus. Die Einladung von Jesus heißt, komm, werde mein Lehrling, lass dir von mir zeigen, wie es geht. Lerne unter meiner Begleitung das zu tun, was ich selber tue. Lerne von mir, dem Meister. Das ist die Einladung. Und du hast die Wahl. Du hast die Wahl. Du entscheidest. Und was bitte kann man in der Lehre bei Jesus lernen? Wer bei Jesus in die Lehre geht, wir warten rasch einen Moment. Wer bei Jesus in die Lehre geht, der lernt vor allem, wie das Leben geht. Und zwar nicht irgendein Leben, sondern ein Leben, was wirklich den Namen Leben verdient. Und Jesus hat seine Mission einmal so zusammengefasst. Ich bin gekommen, um Leben zu bringen. Leben in seiner ganzen Fülle. Und viele meinen, ja, Jesus ist vor allem gekommen, um zu sterben. Er ist auch gekommen, um zu sterben. Aber zuerst und vor allem einmal ist er gekommen, um zu zeigen, um vorzumachen, wie Leben funktioniert, wie man Leben lebt. Er ist gekommen, damit man seinen Weg einüben und ausleben kann. Und selbstverständlich kannst du einen anderen Weg wählen. Du musst nicht diesen Weg als Lehrling von Jesus wählen. Genau genommen wählen alle Menschen irgendeinen Weg, wie sie ihr Leben leben. Jeder und jeder folgt irgendeinem Masterplan. Meisterplan, gell? Jeder und jede folgt irgendeinem Masterplan. Ich habe mich entschieden, dem Plan zu folgen, der von diesem Meister kommt, der Jesus heißt. Und wie sieht jetzt so ein Meister-Lehrling-Weg ganz konkret aus? Davon spricht eben die Bergpredigt. Und deshalb haben wir zu dieser Bergpredigtreihe jetzt auch noch diesen Untertitel gesetzt. Vom Meister lernen. Weil genau darum geht es. Heute schauen wir uns einen Text aus Matthäus 5, 21 bis 24 an. Lukas hat ihn vorhin schon gelesen. Am besten schlägst du ihn einfach nochmals in deiner Bibel oder auf deinem Handy auf. Matthäus 5, Vers 21 bis 24. Und bis du das aufgeschlagen hast, schiebe ich schnell zwei Zitate ein. Zwei Zitate, die dich schmunzeln lassen werden. Aber wenn du dann ausgeschmunzelt hast, dann habe ich dann eine Frage. Hier das erste Zitat. Mit gewissen Menschen lohnt es sich nicht zu diskutieren. Bienen verschwenden ihre Zeit auch nicht damit, Fliegen zu erklären, warum Honig besser schmeckt als Scheiße. Und zweites Zitat. Der Hirntod bleibt ja bei einigen Menschen jahrelang unbemerkt. Hast du ausgeschmunzelt? Dann habe ich jetzt eine Frage. Was ist an diesen beiden Zitaten gemeinsam? Oder was haben diese beiden Zitate gemeinsam? Beide Zitate sind aus einer Position herausgesprochen, aus der man auf andere hinabschaut. Und im realen Leben passiert uns das vermutlich schneller, als uns das bewusst ist. Viel schneller, als wir uns wünschen. Wir schauen auf andere herab, hinab. Wir haben den Eindruck, wir machen das mit Grund, oder? Die ist ja so etwas von doof. Oder er hat ja definitiv einen Sprung in der Schüssel. Eine ganze Wand vom Haus weg. Und das sind noch edle Begriffe, gell? Schon im ganz normalen Straßenverkehr gibt es noch ganz andere Kategorien. Wir schauen auf andere hinab. Und das Problem ist, dass aus dieser Position heraus keine gefreuten und entspannten Beziehungen auch auf Augenhöhe entstehen können. Auf jeden Fall entsteht auf diesem Weg kein erfülltes Leben, was diesen Namen wirklich verdient. Und jetzt zu Matthäus 5, 21 bis 24. Da zeigt Jesus einen alternativen Weg, etwas von dem, was man bei ihm in der Lehre lernen kann. Und er fängt mit einer Aufwärmrunde an. Du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Gell? Und du denkst, ja, Jesus, wunderbar. Also jeder, der emotional einigermaßen stabil ist, wird dir beipflichten mit diesem Satz. Gell? Aber dann geht es weiter. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder oder seine Schwester wütend ist, gehört vor Gericht. Schluck, jetzt wird schon ein bisschen steiler, gell? Aber das ist immer noch nicht das Ende, sondern er sagt, wer zu seinem Bruder oder zu seiner Schwester Dummkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat, das war damals das höchste Gericht, gell? Und wer zu ihm oder ihr Idiot sagt, der gehört ins Feuer der Hölle. Und ehrlich, das empfinde ich jetzt als richtig heftig, gell? Das ist richtig heftig. Und warum braucht Jesus bei seinem Ausbildungsprogramm für seine Lehrlinge dermaßen drastische Worte? Ich glaube, Jesus kennt, was für ein Standardverfahren grundsätzlich in Menschen drinsteckt, was für ein Standardverhalten grundsätzlich in Menschen drinsteckt. Und bei diesem Standardverhalten können wir in der Regel immer folgende Kaskade entdecken. Immer wieder mal diese Kaskade entdecken, gell? Da schreit die Chefin ihren Abteilungsleiter an. Und der Abteilungsleiter geht zurück in seine Abteilung und schreit seine Sekretärin an, gell? Und die Sekretärin geht nach Hause und schreit ihre Kinder an. Und die Kinder? Die schreien ihr Meerschweinchen an oder ihre Katze. Kein Wunder, dass Katzen so scheue Tiere sind. Ja, so läuft doch diese Kaskade. Warst du auch schon einmal dabei, wenn es so einen emotionalen Erdrutsch gegeben hat? Hast du möglicherweise selber schon einmal so eine Rutschpartie ausgelöst? Wenn sich persönliche Reife darin zeigt, dass man seine Emotionen gut erkennen kann und gut steuern kann, bevor es zur Katastrophe gekommen ist, dann werden viele von uns zugeben müssen, dass sie noch nicht so reif sind, wie sie sich das möglicherweise wünschen. Und ich sage das nicht nur dir, ich sage das mir selbst. Es ist jedenfalls so, jedes Mal, wenn ich mich dafür entscheide, meinem Zorn ein bisschen schwelen zu lassen, dann entscheide ich mich dafür, auch ein bisschen weniger menschlich zu sein, mich ein bisschen mehr von dem Leben wegzubewegen, was den Namen Leben wirklich verdient. Der Lehrplan von Jesus sieht vor, dass du dich deinen Emotionen stellst. Und dass er so drastische Worte wählt, das hat damit zu tun, dass die Folgen auch so drastisch sein können, wenn du meinst, du könntest dich diesem Teil seines Ausbildungsprogramms entziehen, du könntest diesen Teil überspringen. Dann sickert das Leben förmlich aus dir hinaus, du entfernst dich von dem, was es heißt, wirklich Mensch zu sein. Und ja, ich schaue nicht gern auf die schwierigen Seiten meines Charakters, auf die hässlichen Seiten dieser Person, die Martin heißt. Ich schaue nicht gern hin, obwohl ich weiß, dass ich damit nicht nur mich selbst, sondern oft genug auch diejenigen verletze, die mir am meisten bedeuten. Und Jesus möchte nicht, dass du dein Leben oder das Leben von irgendjemandem um dich herum zerstörst oder auch nur beschädigst. Und deshalb lädt er dich ein, in sein Lehrlingsprogramm einzusteigen. Lädt er dich ein, zu lernen, auch an den schwierigen Seiten deiner Persönlichkeit zu arbeiten, damit es nicht so weit kommt, dass einige einmal über dir zu Gericht sitzen müssen. Und zu diesem Punkt hat Jesus ein Aufbauprogramm. Und sagt dort, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst oder dir dort einfällt, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder oder deiner Schwester. Und danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Das volle Leben, so wie das Jesus sich für dich und mich gedacht hat. Das volle Leben kann sich nicht ungehindert entwickeln, wenn da zwischenmenschliche Beziehungen im Argen liegen. Und dass ungeklärte Beziehungen die Lebensfreude behindern, das muss man niemandem lange erklären. Schon kleinen Kindern fällt unübersehbar eine Last von der Schulter, wenn sie merken, es ist mit dem Papi und mit der Mami wieder okay, gell? Frag den Thomas und die Lena, die nicken bereits, sie wissen schon, da hat ihr Kleiner schon, also vielleicht der Levi noch nicht, aber der Timo auf jeden Fall, bereits schon kapiert. Oder stell dir folgende Situation vor. Gell? Du gehst gut gelaunt durch Shoppingzentrum, kaufst ein, du freust dich bereits schon auf die Gäste, die ihr heute Abend haben werdet. Und wenn du gerade so zum Frischgemüse mit deinem Wagen rübersteuerst, da siehst du, zum Glück noch rechtzeitig, da siehst du ihn, da siehst du sie. Und das vielleicht steht gar nicht etwas Großes zwischen dir und dieser Person. Aber könnte es sein, dass diese Kleinigkeit, die möglicherweise nur zwischen euch steht, deinen Weg durch dieses Einkaufszentrum beeinflusst? Könnte es sein, dass du dich immer wieder einmal umschaust, um zu vermeiden, dass es hinter einer langen Gestellreihe da plötzlich zu einer Schreckensbegegnung kommt? Könnte das sein? Gell, es könnte sein. Ungeklärte Beziehungen schränken ein, sie nehmen dem Leben die Freude und die Unbeschwertheit. Und weißt du, jetzt würde ich ja gerne behaupten, dass Christen davon ausgeschlossen sind, dass Kirchen davon ausgeschlossen sind, dass das alles mit dem Gottesdienst nichts zu tun hat. Aber ich kann dir eines sagen, ich bin jetzt lange genug Seelsorger, um zu wissen, dass ungeklärte Beziehungen sehr wohl einen Einfluss haben, dass sie die Freude am Gottesdienst, die Freude an der Anbetung trüben können, weil da einfach ungeklärte Beziehungen sind. Und deshalb sagt Jesus hier, und das ist wirklich bemerkenswert, dass Versöhnung noch vor der Gottesverehrung kommt. Versöhnung kommt noch vor der Gottesbeziehung, vor der Gottesverehrung. Und warum? Weil unversöhnte Beziehungen nicht nur deine Freude am Miteinander mit anderen Menschen schmälert, sondern eben auch deine Freude und deine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und dann sagt er dort, Geh hin und versöhne dich zuerst. Und damit sind zwei Dinge gesagt. Geh du hin. Warte nicht, bis der andere angekrochen kommt. Wenn er es dann endlich gelernt hat oder was. Nein, geh du hin. Und dann steht hier noch dieses Wort zuerst. Das zeigt etwas von einer Priorität. Gell, möglicherweise geht's dir wie mir und du hast immer eine Traktandenliste oder eine Punkteliste für deinen Tag, die länger ist als das, was du schaffen kannst. Und wenn bei dir immer wieder viel los ist, dann merk dir eines. Es gibt einen Punkt, den du immer zuerst erledigen solltest und erledigen kannst. Versöhne dich. Das heißt zuerst. Zuerst heißt Punkt 1. Das ist mit zuerst gemeint. Und später ergänzt Paulus an dieser Stelle noch Römer 12, Vers 18. Tut alles, was von eurer Seite her möglich ist, damit ihr mit allen Menschen in Frieden leben könnt. Und da sagst du vielleicht jetzt, huch. Boah. Jesus, das würde ich gerne. Aber das schaffe ich nicht. Jesus, das würde ich gerne, aber das schaffe ich nicht. Dann lass dir heute Morgen diese Worte von Jesus gesagt sein. Jesus sagt dir, noch nicht, Martin. Noch nicht, Sarah. Noch nicht, Tobias. Aber komm bei mir in die Lehre. Das ist genau so ein Punkt in meinem Ausbildungsprogramm von meinen 24 Stunden, 365 Tage Lehrlingen. Komm zu mir in die Lehre. Und bei Jesus können wir das selber ja auch beobachten. Er hat es abgelehnt, seinen Emotionen einfach freien Lauf zu lassen. Jesus ging sogar so weit, die Wut seiner Feinde auf sich zu nehmen. Er ist unter der Last ihres Zorns gestorben. Und seit diesem Tag ist Versöhnung nicht mehr länger nur eine Idealvorstellung von irgendwelchen Gutmenschen. Seit diesem Tag ist Versöhnung eine Errungenschaft. Etwas, was tatsächlich schon geschehen ist und was täglich geschehen kann. Versöhnung kann in deinem und in meinem Leben Wirklichkeit werden. Ja, Versöhnung kann gelernt werden. Am besten beim Meister des Lebens. Am besten beim Meister der Versöhnung. Und weißt du, was die gute Nachricht heute Morgen ist? Es sind noch Lehrstellen frei. Und es sind schon einige Mitlehrlinge da. Und es ist eigentlich einfach deine Entscheidung, ob du einsteigen willst oder nicht. Jetzt beten wir miteinander. Jesus, du lädst uns ein, deine Lehrlinge zu sein. Du lädst uns ein, ganz bei dir zu sein. Du lädst uns ein, von dir zu lernen, dich nachzuahmen in deiner Kraft zu leben. Und jetzt bitte ich auch euch aufzustehen. Seid so gut, wir stehen auf. Ich bitte dich, deine Hände zu falten, so wie man das kennt, aus Bildern. Und Jesus, heute Morgen sage ich dir ganz persönlich, ich möchte bei dir in der Lehre sein und in der Lehre bleiben. Und wenn das der Wunsch deines Herzens ist, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal, dann kannst du jetzt einfach mit deinen Daumen auf die jeweils andere Hand einen leichten Druck geben. Und kannst sagen, Jesus, ich möchte dein Lehrling sein. Ich möchte von dir, von diesem Meister des Lebens, von dem Meister der Versöhnung leben. Und ja, Jesus, ich glaube, dass das, was ich heute noch nicht schaffe, was mir unerreichbar scheint, dass das möglich ist zu lernen, in der Lehre bei dir. Ich weihe mein Leben dir. Amen. Dafür Platz nehmen. Lass das einfach in deinem Herz anwachsen, während dem noch ein bisschen Musik erklingt. Jesus sagt, komm, werde mein 24 Stunden, 365 Tage Lehrling. Und du kannst sagen, ja, das möchte ich sein. Und wenn du vorhin gesagt hast, nein, Jesus, was mit der Vergebung, das ist irgendwie zu viel. Das schaffe ich noch nicht. Dann lass dir heute Morgen jetzt von Jesus sagen, ne, noch nicht Lisa, und noch nicht Daniel, und noch nicht Bea, und noch nicht Thomas, und noch nicht Joel, noch nicht Paul, und noch nicht Renate. Aber komm zu mir in die Lehre und lerne von mir. Genau deshalb habe ich dieses Lehrlingsprogramm erstellt.